Sabrina Schmidt, wer kümmert sich um Sie, wenn Sie mal alt bzw. bedürftig sind?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Ich kann Ihnen sagen, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass ich mit vielen Menschen in einem Haus oder in einer Wohnung lebe, mit Menschen, die auch pflegebedürftig vielleicht sind und älter und auch mit Jüngeren, und dass wir uns alle irgendwie ein bisschen umeinander kümmern und dass es aber, wenn ich einen höheren Pflegebedarf habe, auch natürlich ausgebildete Pflegekräfte gibt, die mich unterstützen und auch unter guten Arbeitsbedingungen sich um mich kümmern. Und ich wünsche mir auch, dass mein Kind zumindest ab und zu mich besucht und ja, vielleicht auch in meinem Leben noch Anteil nimmt. Das wäre mein Wunsch.
Wir werden das alles noch ein bisschen vertiefen, wie das aussehen kann. Aber wann ungefähr wäre das dann?
Oh ja, das kommt drauf an. Als Frau bin ich natürlich ein bisschen besser dran. Das wäre in 50 Jahren. Na, 50 ist vielleicht ein bisschen engagiert. Vielleicht 45.
Da sind
dann
Sie dann
so Mitte 80.
Mitte 80, okay. Gunnar Sander, haben Sie da schon eine Vorstellung, wie das bei Ihnen sein wird?
Also grundsätzlich habe ich natürlich auch den Wunsch, dass meine Familie, ich habe das Glück, dass ich mehrere Kinder habe und wir vielleicht als Familie da eine Lösung finden, wenn es mir vielleicht nicht mehr ganz so gut geht. Hoffe natürlich auch in der Partnerschaft lange gemeinsam leben zu können und sich versorgen zu können, unterstützen zu können. Wenn das eben nicht mehr der Fall ist, bin ich durchaus bereit, auch sowohl die professionelle Hilfe von Pflegediensten als auch in entsprechende Wohn- und Versorgungsangebote hinzuziehen, um da entsprechend auch gut betreut zu werden.
Wer kümmert sich um mich, wenn ich alt bin? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen und sprechen dabei über neue Pflegekonzepte. Mein Name ist Klaus Schneider und zugeschaltet aus Berlin ist mir Sabrina Schmidt. Sie ist Care-Forscherin am Kompetenzzentrum Soziale Interventionsforschung der Frankfurt University of Applied Sciences. Hallo Frau Schmidt.
Hallo, guten Tag.
Und in Münster ist Gunnar Sander. Er ist Geschäftsführer der Bürzorg Deutschland Nachbarschaftspflege, eine gemeinnützige GmbH. Hallo, Herr Sander.
Ja, hallo aus Münster. Schöne Grüße.
Frau Schmidt, ich habe Sie als Care-Forscherin vorgestellt. Care lässt sich mit Pflege übersetzen und doch ist es nicht das Gleiche, oder?
Nicht ganz. Also Care ist ein Überbegriff für Pflege. Das heißt, unter Care fallen alle möglichen Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, Leben zu erhalten, zu nähren, zu unterstützen. Und dazu gehört natürlich die Pflege auch, die Pflege älterer Menschen, auch die Pflege von Kindern mit einer Behinderung. Aber dazu kann natürlich auch die Erziehung und die Versorgung von Kindern gehören. Dazu kann auch gehören, dass ich mich um eine Nachbarin kümmere, die vielleicht gerade im Krankenhaus lag und jetzt Versorgung braucht. Also es bedeutet eine Vielzahl von sozialen Tätigkeiten, die eben darauf ausgerichtet sind, jemanden am Leben wieder teilhaben zu lassen und jemanden zu unterstützen und zu nähern. Und das fällt alles unter das Thema Care.
Herr Sander, Bürzorg, das muss man sich jetzt noch mit einem etwas holländischen Akzent denken. Das können Holländer sicher deutlich besser aussprechen als ich. Denn aus den Niederlanden kommt das Konzept, übersetzt heißt Bürzorg Nachbarschaftspflege. Pflege im eben beschriebenen Sinne von Care?
Ja, genau. Erstmal, die Aussprache war hervorragend. Das hört sich schon sehr holländisch an.
Danke.
Aber es schließt genau an die Ausführung von Frau Schmidt an. Man darf es auch nicht als reine Pflege übersetzen. Bürzorg steht eben halt auch im Begriff für kümmern, für sorgen. Ne? Also es geht darum, Menschen zu helfen, die irgendwo einen Bedarf entwickelt haben. Und das kann Pflege sein, aber es können auch betreuerische Elemente sein. Es kann was Soziokulturelles sein. Also verschiedene Bausteine zu beitragen, eben diesen Menschen, der einen Versorgungsbedarf hat, zu unterstützen.
Wie Sie das konkret machen, das werden Sie uns im Lauf dieses Gesprächs sicherlich noch peu à peu en Detail auch erklären. Wenn wir in Deutschland von Pflege sprechen, dann denke ich jetzt erstmal an Pflegestufen, teure Pflegeheime, Pflegenotstand, Fachkräftemangel, überforderte Angehörige, aber auch daran, dass wir immer älter werden und vor allem auch immer mehr ältere Menschen. Das ist eine Vorstellung, die mir jetzt eher Angst macht. Haben Sie eine bessere Perspektive für mich in Aussicht?
Ja, also die Demografie schlägt da tatsächlich in unserer Gesellschaft zu und wir werden immer mehr Menschen, die alt sind und dann möglicherweise auch Hilfsbedarfe oder Pflegebedarfe entwickeln. Entsprechend muss man da sicherlich auch ehrlich zu sagen, das kann möglicherweise ein Problem werden. Und da kommt Bürzorg ja auch ins Spiel und versucht eben nicht nur das reine, ich sag mal, professionelle pflegerische Angebot, was jetzt ja schon knapp ist und dann in den nächsten Jahren möglicherweise noch knapper wird, aufzuweiten, indem es das Umfeld stärker mit in die Versorgung versucht einzubinden. Es wird keiner dazu gezwungen, also es muss keiner aus dem Verwandtschaftsverhältnis helfen, wenn er das nicht möchte, aber wir versuchen zumindest hier ein Netzwerk aufzuspannen, das die aktuell eh schon stark belasteten Pflegekräfte ein wenig entlastet.
Frau Schmidt, haben Sie Perspektiven?
Ja, Ja, da passt es vielleicht auch ganz gut rein. Also natürlich ist es so, dass wir dieses Thema Pflege sehr stark, also in der Wissenschaft würden wir sagen, als Krisendiskurs begreifen. Mhm. Also Sie haben ja diese ganzen Wörter schon gesagt. Es wird alles sehr negativ konnotiert. Es ist natürlich auch eine Problematik. Also das ist klar. Wir haben eine immer größer werdende Anzahl, also Menschen, die einfach immer älter werden und potenziell ein geringeres Pflegepotenzial, wie man dann auch so sagt. Also auch die pflegenden Angehörigen, nicht alle wollen in derselben Form pflegen. Es ist nicht mehr so selbstverständlich. Gerade die Frauen, die früher quasi sehr selbstverständlich Pflege übernommen haben, sagen jetzt, ich möchte am Arbeitsmarkt teilhaben, ich kann mich nicht in derselben Form kümmern. Und das führt natürlich zu einem Problem oder beziehungsweise auch zu einem Missverhältnis. Gleichzeitig ist es aber auch schon so, und das, glaube ich, ist auch wichtig, wenn wir über Pflege und Care im Besonderen sprechen, dass wir darin vielleicht auch eine Chance sehen, uns nochmal so grundsätzlich zu fragen, also in diesem Missverhältnis, na, wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft organisieren? Was ist uns da wichtig und wie können wir sicherstellen, dass alle, auch ältere Menschen, gut versorgt sind und so versorgt sind, wie es ihnen gut tut, ohne dass wir quasi Angehörige belasten oder auch Pflegekräfte in Arbeitszusammenhängen haben, die eigentlich auch für sie nicht gesund sind und die auch prekär sind. Und ich glaube, da müssen wir zum einen ganz konkret Angebote angucken, wie wir jetzt ja auch heute hier sprechen, und aber uns auch so eine grundsätzliche Frage stellen, die aber gar nicht immer so krisenhaft sein muss, sondern vielleicht auch eher nach einer Chance gucken kann, obwohl das natürlich trotzdem individuell ganz schwierige Fragen sind. Aber ich würde mir so eine positivere Debatte manchmal auch darüber wünschen.
Versuchen wir es doch. Also eins dieser Angebote ist eben Bürzorg, Herr Sander. Das ist jetzt keine Utopie, sondern Bürzorg ist real da. Wo gibt es Bürzorg und wie schaut dieses Angebot konkret aus?
Entstanden ist es in den Niederlanden vor gut 12 Jahren, gegründet von Jos de Blok, und dort hat tatsächlich die ambulante Versorgungsstruktur insgesamt gewandelt oder wandeln lassen durch seine Ideen. Bei uns in Deutschland ist es seit gut 2 Jahren im praktischen Betrieb, gestartet hier im Münsterland als Modellvorhaben, unterstützt auch von den jeweiligen Kassen hier in der Region. Und mittlerweile gibt es eben halt insgesamt 10 Teams in Deutschland, die von Leer im Norden bis runter tatsächlich in München, das erste bayerische Pilotteam, was jetzt gerade an den Markt geht und sich da entwickeln möchte.
Und was macht so ein Team?
Vom Grundsatz her ist Bürzorg ein Pflegedienst, ein klassischer Pflegedienst, der unter den Rahmenbedingungen, wie wir sie alle kennen, eigentlich auch sich hier bewähren muss. Der Hauptunterschied ist darin zu sehen, dass der Grundgedanke nicht das Ausführen von Tätigkeiten ist, sondern eher die Koordination. Das steht am Anfang bei der Patientenaufnahme, sodass im Grunde versucht wird oder geschaut wird, was muss eigentlich passieren, damit es diesem Menschen besser geht. Häufig ist es indiziert über einen Pflegegrad oder über eine Verordnung vom Arzt, und dann geht eigentlich das normale Rädchen, was wir alle kennen, los, und man weiß, dass es hier um eine morgendliche Grundversorgung geht, möglicherweise noch eine Abendsmedigabe, und das versuchen wir zu vermeiden. Wir schauen uns den Patienten in Ruhe an, mit viel Zeit, und möchten eine tatsächliche Problemlösung liefern. Die sieht dann manchmal anders aus. Wir wollen nicht unbedingt die Pflege übernehmen. Wir wollen versuchen, kann es gelingen, dass vielleicht Ehepartner, Lebenspartner, das Umfeld, Freunde, Familie, Nachbarn in Teilen dazu beitragen können, dass es diesen Menschen besser geht. Das ist der eine Ansatz, also die Pflege im Sozialraum. Wir arbeiten sehr eng im Quartier, sind kleine Teams. Ein Bürzorg-Team darf nicht größer als 10 Pflegekräfte beinhalten. Die arbeiten häufig in so kleinen Straßenvierteln oder in dörflichen Strukturen. Und von dort aus starten sie selbstorganisiert. Das ist auch noch ein wesentliches Kennzeichen von Bürzorg. Wir haben keine Leitungskräfte. Das ganze System basiert darauf, dass das Team an sich die Entscheidungen trifft und da den besten Weg sowohl für sich als Mitarbeiter als auch für den Patienten findet.
Das hört sich so ein bisschen an, als wäre ein wesentlicher Teil der Arbeit, die Sie da leisten, sowas wie Networking, also Leute zusammenzubringen, um sowas wie ein Netzwerk zu spannen und da keiner durchs Raster fällt.
Genau, das ist so, wir wissen alle, dass der Druck in der Pflege sowohl zeitlich als auch von Patientenvolumen stark zunehmend ist und viele sich an der Grenze bewegen. Und da muss man sich immer fragen, ist das eigentlich noch die sinnvolle Arbeit, wie Pflegekräfte arbeiten wollen und was sie auch tatsächlich leisten können. Entsprechend versuchen wir, niemals mit Zwang und niemals mit Überreden, aber wir versuchen tatsächlich, gemeinsam Lösungen zu erwirken und zu erarbeiten. Das kann zum Beispiel darin gehen, dass wir Familienangehörige fragen. Ein typisches Beispiel ist die Anwendung eines Kompressionsstrumpfes morgens. Den würden unsere Pflegekräfte anziehen, und dann fragen wir die Angehörigen, könnt ihr euch vorstellen, dass am Abend, dass, wenn ihr von der Arbeit zurück seid, ihr das übernehmt? Oder am Wochenende, wenn die Familie zu Hause ist? Und so versuchen wir ganz individuell Lösungen zu finden, wo eine Teilhabe erzeugt wird. Das können auch Fremde sein. Wir haben Beispiele, wo wir in Häusern, wo halt mehrere Personen zusammenwohnen, die sich auch kennen, Und wir fragen, wenn ihr euch eh trefft, könnt ihr vielleicht bestimmte Einkäufe gemeinsam übernehmen oder kann euch da jemand aus der Nachbarschaft unterstützen? Und da versuchen wir eben, diese Netzwerke aufzuspannen. Das ist ein bisschen in Anlehnung an das alte Gemeindeschwestermodell, was wir in Deutschland ja auch durchaus schon kannten.
Aber offensichtlich irgendwie verloren haben, oder Frau Schmidt?
Ja, ich finde das einen sehr spannenden Ansatz und darf ich da auch kurz einhaken? Genau, es gab dieses Konzept der Gemeindeschwestern und ich finde es total spannend, weil, so wie ich das verstehe, es geht quasi auch darum, irgendwie ein Netzwerk für Pflegende zu spannen, also für Pflegebedürftige oder Menschen, die auf Versorgung angewiesen sind. Und da finde ich es einen spannenden Ansatz, weil ich glaube, perspektivisch, wir werden nicht drumherum kommen, irgendwie eine Art Pflegemix zu haben, in dem es weder nur die Angehörigen sind, noch nur der ambulante Pflegedienst oder eben nur die Gemeindeschwester, sondern es wird irgendwie, und deswegen finde ich auch diesen Quartiersansatz total spannend und glaube ich auch sehr zukunftsfähig, weil ich glaube, es genau darüber gelingen kann, in einem Sozialraum zu gucken, wie können wir ein Pflegenetz spannen, in dem dann vielleicht auch eine Person, die eine, ich möchte nicht gemeine Schwester sagen, aber die quasi so ein bisschen eine Quartiersperson ist, die einfach so ein bisschen die Spinne im Netz, haben wir immer in unserem Forschungsprojekt gesagt, so ein bisschen die Fäden in der Hand hält, guckt, was die Bedarfe sind und auch sozialräumlich nah dann vielleicht fragen kann, wer kann sich denn darum kümmern? Und ich finde es total spannend, quasi zu sagen, es kann eben nicht nur der pflegende Angehörige sein oder die ambulante Pflegekraft, sondern wir brauchen genau dieses Netz, das irgendwie dafür sorgt, dass Menschen gut versorgt sind, mit vielleicht auch ein, zwei Personen, die so ein bisschen die Fäden in der Hand haben und irgendwie auch so ein bisschen gucken können, was brauchen wir alle gerade. Und das kann durchaus eine Person sein, die einfach eine Quartiersmanagerin ist. Ja, um jetzt mal so ein neueres Wort zu bringen.
Das heißt, da sind aber auch dann irgendwie andere Strukturen nötig, andere Strukturen, als wir sie bisher haben. Sind das welche, die man von oben schaffen müsste oder ist es eher so eine Graswurzelbewegung? Also muss das aus der Gemeinde herauskommen oder aus dem Viertel oder aus dem Kulturquartier oder wie auch immer?
Also ich finde sowohl als auch. Ich denke schon, dass wir auch politischen Paradigmenwechsel brauchen, tatsächlich, in der auch Ermöglichungsstrukturen für genau solche, ich sag mal, Graswurzel- oder Community-gemeindebasierten Ansätze passieren. Ich glaube auch, wir brauchen eine Politik, die quasi Care-Sorge als Querschnitt denkt und nicht immer nur Insellösungen, hier ist jetzt die Pflege, da sind die Kinder, da ist vielleicht die kranke Person, sondern die quasi im Querschnitt denkt, wie können wir es schaffen, dass alle Menschen in einem Quartier und auch in der Gesellschaft möglichst gut versorgt sind. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen eine sozialpolitisch andere Strategien, da können wir auch vielleicht nochmal gerne drauf eingehen später. Und wir brauchen aber natürlich auch ein Verständnis im Quartier, in dem irgendwie klar ist, wir kümmern uns alle auch ein bisschen umeinander. Und das meine ich auch gar nicht nur so romantisch, das wird ja dann oft so ein bisschen verklärt, auch mit allen Problemen, mit allen Konflikten, mit allen Aushandlungsprozessen. Aber das braucht es natürlich auch so eine Bereitschaft zu sagen, ich lebe hier nicht nur, sondern ich kümmere mich auch.
Herr Sander, das klingt alles schon mal wunderbar, aber da gibt es dieses eine Damoklesschwert, das da heißt Kosten. Um die kommt man ja nicht drum rum. Sie sind zwar eine gemeinnützige GmbH, da lese ich jetzt mal raus, Sie werden keine unsagbar großen Gewinne machen wollen, aber irgendwie muss es sich ja rechnen. Wie machen Sie das?
Ja, grundsätzlich ist der Gedanke, genauso wie Sie ihn geschildert haben, die Teams, die für Bürzorg tätig sind, sollen kostendeckend arbeiten. Es gibt also keine Gewinnerziehungsabsicht dabei. Ne? Aber selbst das ist eine Herausforderung. Sie hatten es ja vorhin angesprochen, wenn jemand diese Rolle der Koordination übernimmt, also die Netzwerkarbeiten, ich sehe sie da gerade in den ambulanten Teams hervorragend verankert, weil sie den Zugang zu älteren Menschen eh schon pflegen, ne? Und den Patienten häufig auch sehr, sehr gut kennen. Also da ist die Kompetenz ist eigentlich in den Teams vorhanden und viele, die ja in der ambulanten Pflege arbeiten, haben entweder eine Ausbildung dazu oder jahrelange Erfahrung, können also, wenn sie im Quartier arbeiten, sehr schnell schauen, wer drumherum vielleicht noch helfen kann. Problem dabei ist immer, dass wir ein relativ kompliziertes und sehr verrichtungsbezogenes Vergütungssystem vorfinden. Absolut. Das ist was sehr komplex ist, was, wenn man ehrlich ist, auch fast kein Patient versteht und selbst erfahrene Pflegekräfte sich da schwer tun. Da kommt dann wiederum die Erfahrung aus Bürzorg Niederlande mit ins Spiel, die ein ähnliches Modell kannten und es hat sich gewandelt eben hin zu einer reinen Stundenvergütung, Zeitvergütung. Und das ist das, was wir auch in den Modellteams hier in Deutschland bisher auch so umsetzen mit den entsprechenden Kassen, sodass wir auch ein relativ einfaches, transparentes Gerüst haben. Also wir kommen zu einem Patienten oder übernehmen bestimmte Aufgaben und die werden über eine Stundenvergütung dann auch an die Teams entrichtet. Das löst nicht das Problem, dass es am Anfang im Regelfall teurer wird, weil wir am Anfang Zeit investieren. Mhm. Wenn man wirklich schauen möchte, welche Bedarf ein Mensch hat und versuchen will, dort Dinge zu koordinieren und vielleicht auch, ich sag mal, mehr die aktivierende Pflege im Vordergrund sieht, also Hilfe zur Selbsthilfe, möglicherweise auch schult, den Umgang mit medizinischen Hilfsmitteln oder zum Beispiel mit Insulin, wo jemand vielleicht Sorgen hat, das selber zu tun, wenn ich ihm immer zeige, wie er die Anwendung vornehmen kann, dann ist er vielleicht auch in der Lage, es darauf selber zu tun. Und dann spart das System. Also das ist das, was Holland uns zeigt. Am Anfang ruhig höhere zeitliche Komponenten eingeben, schulen, zeigen, anleiten, befähigen. Und dann nimmt unser Auftrag in der Versorgung eigentlich kontinuierlich ab. Und da befinden wir uns gerade in so einem Modellvorhaben, das auch nachzuweisen, dass wir mit einem höheren Input am Ende die Kosten tatsächlich einsparen können. Also es muss nicht teurer sein, muss man klar sagen. Es muss nicht teurer sein. Bürzog ist nicht teurer, sondern in Holland spart es sogar Geld.
Frau Schmidt.
Genau, ich würde gerne noch ergänzen. Ich glaube, wir müssen auch tatsächlich, das meine ich auch so ein bisschen mit dem Paradigmenwechsel. Ich meine, wir haben eine Pflegeversicherung, die auf Teilkasko ausgelegt ist. Die Pflegeversicherung sieht auch vor, dass sie nicht kostendeckend ist. Ja, also es ist einfach klar, ein Teil wird bezahlt und der Rest muss eben aus der Angehörigenschaft und wie auch immer gestemmt werden. Ja, oder es gibt natürlich Grundsicherung im Alter, also es gibt noch Sozialleistungen, das ist aber eben auch sehr kompliziert. Und ich glaube, schon da fängt das Problem an. Das setzt sich dann natürlich fort, dass irgendwie Abrechnungsmodalitäten geschaffen werden, die natürlich sehr stark darauf ausgerichtet sind, irgendwie kostendeckend zu sein. Also ich glaube, wir brauchen quasi auch grundsätzlich ein Verständnis von Pflege, wo es eben nicht nur um eine Teilabsicherung des Risikos, und da sind wir jetzt wieder bei dieser Versicherung, des Risikos im Alter auf Unterstützung angewiesen zu sein oder beziehungsweise der Tatsache, weil es wird uns allen irgendwie so gehen, sondern wir brauchen eine Versicherung, die Kosten vollständig übernimmt. Und ich glaube, wir brauchen grundsätzlich auch eine Pflegepolitik und da können wir auch nach Skandinavien zum Beispiel gucken, in der es eben nicht nur darum geht, kostendeckend zu arbeiten oder die Kosten in den Blick zu nehmen, sondern den Bedarf der Menschen. Und das würde natürlich dann vielleicht auch bedeuten, nicht nur eine versicherungsbasierte Pflegeversicherung, sondern auch eine steuerfinanzierte Pflegeversicherung anzubieten. Also ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch sehen, dass es so nicht kostendeckend funktioniert und vor allem auch nicht für Menschen, die zum Beispiel im Niedriglohnbereich arbeiten. Da können sie die Pflege für ihre ältere Mutter kaum stemmen. Also die Zuzahlungen, das ist schwierig.
Weil Sie gesagt haben, Bedarf und Herr Sander, Sie haben auch von Patienten gesprochen. Es gibt ja auch eine Art von Bedarf, die jetzt gar nicht unbedingt medizinisch sein muss, beziehungsweise nur so halbwegs medizinisch. Also aktuelles Beispiel, wie kommen ältere Menschen, die jetzt keine Kinder haben und internetaffin sind, wie kommen die an einen Impftermin? Man kann zwar anrufen, aber oft funktioniert das nicht oder man kommt nicht durch und so. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Leistung, die ich über eine Pflegekasse abrechnen kann oder wo ich mir den Sozialdienst herholen kann, kannst du mir einen Impftermin besorgen. Aber ist das etwas, was Sie zum Beispiel, Herr Sander, oder Ihre Teams auch gewährleisten?
Ja, genau das ist eine der Aufgaben. Und zwar nicht im Sinne von, wir fahren dann zu einer entsprechenden Impfstätte, zu einem Impfzentrum, sondern die Idee ist dabei, dass wir schauen, wen können wir dafür gewinnen. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass jemand von uns mitfahren würde oder müsste, weil wir keine Personen aus dem Umfeld generieren können. Aber genau da sind wir wieder in der Koordinationsfunktion. Im Regelfall gibt es im Quartier Menschen, die bereit sind, sowas zu tun. Die also tatsächlich auch die Freude daran haben, Menschen zu helfen. Das sehen wir ja auch in ganz anderen Fällen in diesen schwierigen Zeiten, dass gerade ältere Menschen Unterstützung erfahren. Und das zu bündeln, zu schauen, wer ist eigentlich auch langfristig vielleicht Partner in solchen Versorgungssettings. Da gibt es ja Vereine, es gibt Ehrenamtsbörsen, es gibt so viele Gemeinschaften, die gerne unterstützen, auch ehrenamtlich oder für kleines Geld. Und die versuchen wir zusammenzubringen.
Färbt das eigentlich in der Nachbarschaft dann auch so ein bisschen ab, wenn man merkt, ah, da kümmert sich jemand und ach, da könnte ich doch eigentlich einspringen? Oder anders gefragt, schafft das so ein bisschen auch neue Strukturen, die dann auch langfristig halten, ohne dass Ihr Team damit eingreifen muss?
Das hoffen wir zumindest. Wir sind ja noch zu neu und zu klein, um das wirklich so auch valide sicherstellen zu können oder auch nachweisen zu können. In Holland ist das der Fall. Da hat sich das Modell ja auch grundsätzlich durchgesetzt. Also nicht nur Bürzorg arbeitet nach diesen Prinzipien, sondern fast jeder Pflegedienst in den Niederlanden hat diesen Ansatz jetzt umgesetzt. Mhm. Entsprechend finden sich da eben halt auch ganz andere Strukturen wieder. Also es ist viel stärker darauf fokussiert, dass Menschen sich gegenseitig helfen. Hat vielleicht aber auch ein bisschen einen kulturellen Hintergrund. Die Niederlande sind ja da ja eh so ein bisschen sich näher, als wir das bei uns gewohnt sind.
Frau Schmidt, es braucht aber trotzdem Leute, die irgendwie als Pflegekraft, wie auch immer dann der Job konkret aussieht, aber die diesen Job machen wollen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was derzeit als Jobwunsch Nummer 1 auf der Liste ganz oben steht. Was muss man motivierten Leuten bieten, damit sie ihren Job auch gut und gerne machen?
Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal kurz was zu der Frage sagen. Genau, wir haben eigentlich auch in unserer Forschung festgestellt, dass es viel Solidarität auch in Städten zum Beispiel gibt, wo viel gesagt wird, das ist so anonym, aber wo sich auch NachbarInnen umeinander kümmern. Ich möchte auch noch mal so grundsätzlich auch zu bedenken geben, das spielt jetzt aber auch in die Frage eben gerade noch mal mit rein, dass wir, glaube ich, auch drauf gucken müssen, dass wir dann auch nicht Geschlechterungleichheit verstärken, also dass sich dann auch bestimmte Leute eben immer mehr kümmern als andere, sondern wir müssen auch gucken, dass so eine Quartiersarbeit dann geschlechtergerecht verteilt ist.
In der Regel sind ja doch die Frauen, die sich dann mehr kümmern als Männer, das weiß man.
Genau, einfach. So empirisch gibt es auch Unterschiede zwischen dem Ehrenamt, wer dann welches macht, und ich glaube, da müssen wir einfach auch genau gucken, ne, wer sich kümmert und wie und auch mit welchen Verlusten dann zum Beispiel in der Alterssicherung und so weiter. Zu der Frage, was muss geboten werden für Fachkräfte oder für Menschen, die sich da engagieren würden. Also ich glaube, was wir wirklich brauchen ist, aber das ist jetzt eine sehr grundlegende Umstrukturierung auch der sozialpolitischen Haltung, nämlich zu sagen, dass wir Care-Arbeit, zu der die Pflege gehört, sozialpolitisch absichern. Also dass es eben nicht nur so ist, dass man Rentenpunkte bekommt oder ein paar halbe, wenn man Kinder versorgt hat oder eben sich als pflegende Angehörige sehr lange engagiert, sondern dass es wirklich eine soziale Transferleistung gibt, die auch kostendeckend ist, die auch wirklich quasi die Care-Arbeit, die man da leistet, adäquat entlohnt. Ja, also es muss quasi wirklich die Möglichkeit geben zu sagen, sie kriegen hier einen Lohn, also nicht eben ein Pflegegeld, sondern wirklich einen Lohn für die Menschen, die Care-Arbeit leisten, auch für ältere Menschen. Also wir brauchen diese sozialpolitische Absicherung von Pflegearbeit und die muss über einzelne Rentenpunkte weit hinausgehen, sondern wirklich adäquat kompensieren die Arbeit, die man tut.
Das müsste staatlich so organisiert werden, vom Staat aus, dass das schon in die Sozialleistungen mit reinfließt, oder wie
zum Beispiel. Sie das verstehen? Genau, also es gibt natürlich unterschiedliche Szenarien. Eine Möglichkeit wäre, das ist jetzt auch sehr grundlegend, das wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, also quasi zu sagen, wir sichern grundsätzlich Menschen unabhängig von ihrem Erwerbsstatus ab, ja. Und das andere ist natürlich, man könnte so eine Form im Sinne des Elterngelds quasi, das ist ja auch eine ganz bestimmte Kompensationsleistung für die Erziehung auf eine ganz bestimmte Zeit. Und quasi analog dazu könnte man auch so eine Art Pflegegeld für pflegende Angehörige implementieren, das sich quasi aber nicht an den, der zu pflegend ist, richtet, sondern an die Person, die wirklich die Care-Arbeit hauptsächlich macht. Das wäre eben quasi in der Analogie zum Elterngeld so ein bisschen. Das müsste dann natürlich auch ein bisschen anders aufgesetzt werden. Und natürlich gibt es aber auch Möglichkeiten, einfach im Lebenslauf Care-Tätigkeiten vorzusehen und die quasi mit einer steuerlichen Leistung zu kompensieren dann.
Aber mit einem Betrag. Trotzdem wird es ja immer noch hauptberufliche Pflegepersonen brauchen, oder? Weil da ist ja immer die Rede auch, dass man den Pflegeberuf akademisiert, sprich, wer in den Pflege will, muss studiert haben. Da fehlt bisher immer noch die Antwort, wie dann eine Intimpflege aussehen soll, bis hin zu Windeln wechseln oder, na, ich sag mal, Unfälle beseitigen, wenn es jemand nicht aufs Klo geschafft haben sollte. Das will ja dann keiner mehr machen, der studiert hat.
Also ich weiß nicht, vielleicht kann da Herr Sanders nochmal ergänzen, aber da bin ich jetzt keine Expertin. Also mein Feld ist jetzt nicht die berufliche, professionelle Pflege. Aber was wir schon wissen, auch aus Studien, dass es natürlich ein Problem ist, also dass diese Assoziation zwischen Akademisierung und dann aber, ich mache nicht die Hands-on-Pflege. Ja, also ich bin quasi nicht am Bett, wie dann sehr schön in der Pflege gesagt wird. Aber bitte, Herr Sanders, ergänzen Sie mich. Dass das natürlich schon ein Problem ist, dass es dann quasi da ein Output generiert wird, der vielleicht nicht dann in der Form in die Pflege möchte oder auch in andere Care-Berufe. Gleichzeitig finde ich aber schon, dass es eine Akademisierung bedeutet, natürlich in dem System, in dem wir uns bewegen, auch eine Aufwertung. Also es ist eben oft so, wenn akademisiert wird, kann auch besser bezahlt werden, dann gibt es universitäre Abschlüsse und eine bessere Bezahlung ist, glaube ich, schon sehr essentiell für die Pflege. Und insofern ist die Frage, wie kriegt man eine bessere und adäquate Entlohnung für Pflegekräfte hin? Ob das die Akademisierung ist, ich weiß es nicht, aber es braucht eine bessere Bezahlung. Und ehrlich gesagt, auch das, was jetzt leider gescheitert ist, irgendwie so ein Flächentarifvertrag, also eine tarifliche Regelung, eine gute Absicherung und gute Arbeitsbedingungen.
Herr Sander, wie schaffen Sie es, dass Ihre Leute nicht davonlaufen und Ihre Arbeit trotzdem noch gerne machen?
Ja, also im Anschluss, ich würde kurz Bezug auf dem, was Frau Schmidt da gerade gesagt hat. Also in vielen Punkten kann ich das so bestätigen. Sehe den Akademisierungsprozess auch als notwendig an, um höheres Fachwissen auch auf die normale Ebene zu bringen. Die Frage stellt sich doch, warum möglicherweise akademisierte Pflegekräfte nicht mehr in die operative Pflege hinein möchten oder die alltägliche Arbeit dann vielleicht scheuen. Das gilt, glaube ich, nicht für alle. Aber die Frage stellt sich deshalb, weil gerade die ambulante Pflege nicht interessant ist. Sie ist überlastet, da ist kein Zeitraum für tatsächliche Überlegungen. Man ist also im Grunde nur getaktet nach den jeweiligen Minuten von Patient zu Patient. Und da löst sich ja Bürzog bewusst raus und möchte eben halt, dass diese Teamentscheidung, daher auch keine Leitung, dass in den Teams die Patientenfragen geklärt werden, man problemlösungsorientiertes Arbeiten einfordert, dass man im Grunde Planungen macht, die im Grunde mehr Zeit und mehr das Umfeld mit einbeziehen. Also da bieten sich ja Spielfelder für akademisierte oder ausgebildete Pflegekräfte, die sie sonst gar nicht finden. Und das ist auch notwendig, damit im Grunde die guten Pflegekräfte, die möglicherweise die ambulante Pflege ja auch ein bisschen scheuen, dass sie dann in dieses Feld zurückkommen. Das weisen die Holländer nach. Da hat es also eine hohe Rückwärtsbewegung gegeben in die ambulante Pflege, gerade von qualifizierten Personen, weil man eben jetzt wieder mehr Teilhabe am Pflegeprozess hat, als das vorher der Fall war.
Und kriegen da Ihre Leute mehr?
Von der Vergütung, wir sind beim TVÖD. Ich bin großer Anhänger eines Flächentarifvertrages, weil das die Holländer auch haben. Da gibt es tatsächlich nur einen Tarif im ganzen Land. Und da bin ich absolut dafür. Ich würde mich freuen, wenn es da einen Weg für gibt, dass irgendwann mal aufhört, je nachdem, wo man arbeitet, ob man dann im Krankenhaus arbeitet oder in der ambulanten Pflege oder beim kirchlichen Träger. Da muss im Grunde eine faire Bezahlung auf den Tisch. Das würde allen helfen. Das glaube ich auf jeden Fall.
Das würde allen helfen und das wäre ein Modell, das zumindest ein wenig Verbreitung verdient hätte hier. Ich hoffe, dass das, was Sie uns jetzt hier vorgezeichnet haben, nicht nur eine Utopie bleibt. Damit sich was ändert, müssen wir aber jetzt loslegen mit Veränderungen, oder, Frau Schmidt?
Ja, ich meine, es passiert ja schon. Also wir sehen das ja, alles, was wir jetzt heute besprochen haben. Also es passiert, dass es Inselmodelle gibt, dass es im Ausland, dass es versucht wird, hier unter auch schwierigen Bedingungen neue Ideen zu implementieren. Es gibt die Pflegekräfte, die sich versuchen zu kollektivieren, also versuchen quasi ja sich zusammenzuschließen. Dann gibt es diese Bestrebungen auch auf politischer Ebene zum Thema Flächentarifvertrag und so weiter. Aber ja, ich denke, was wir brauchen, ist eine gute, also wir brauchen Solidarität von allen Menschen, auch für diese Pflegekräfte. Also eben nicht nur zu sagen, ach ja, also ich meine, ich bin jetzt noch nicht mal 40 und ich habe eben so ein bisschen rumgefragt, was interessiert euch beim Thema Pflege auf Instagram? Und da kam nichts, weil natürlich meine Blase sich damit noch nicht beschäftigt. Und ich glaube, wir müssen uns auch als, ich sage jetzt mal, noch nicht so direkt von der Pflege betroffene Menschen solidarisieren mit den Menschen, die pflegen, mit den Menschen, die auf Pflege angewiesen sind und dann auch gemeinsam gucken und sagen, wie können wir das alles für alle so organisieren und auch mit auf die Straße gehen, mit sagen, wie können wir das unterstützen, wie können wir an unseren Bundestagsabgeordneten zum Beispiel schreiben und ich glaube, wir brauchen ganz konkret innovative Lösungen im Sozialraum vor Ort, die es eigentlich schon gibt, wo ganz viel Solidarität schon passiert, wo sich Leute schon organisieren. Und das müssen wir eigentlich nur stärken, aufnehmen und irgendwie vereinfachen und da eine Chance für soziale Innovation auch geben und eben raus so ein bisschen aus diesen älteren Zöpfen.
Denn wenn wir das nicht tun, dann sehen wir im Alter ganz schön alt aus. Sabrina Schmidt und Gunnar Sander, Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.